Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich. Heute mit Markus Pfahlefeld.
Heute bin ich zu Gast bei Professor Gerd Gigerenzer. Er ist Psychologe und hat lange das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin geleitet. Hallo, Herr Gigerenzer.
Hallo.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Immerhin gelten Sie als einer der bekanntesten deutschen Psychologen, auch wenn man als Normalsterblicher bei der Psychologie sofort an Sigmund Freud und Trauma- und Therapiesitzung denkt. So haben Sie ein ganz anderes Feld der Psychologie erforscht, nämlich das der Heuristiken. Was es mit diesem Begriff auf sich hat, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Über Ihr Privatleben ist sehr wenig bekannt, nur dass Sie 1947 in Niederbayern geboren wurden, im kleinen Städtchen Wallersdorf, und mit Lorraine Destin, einer US-amerikanischen Wissenschaftshistorikerin, verheiratet sind. Nun hat es etwas Amüsantes, wenn ein Nicht-Psychologe wie ich einen Psychologen aus seiner Kindheit fragt. Aber die Jahre nach dem Großen Krieg, also 1947, als Sie geboren wurden, waren sicher recht eigenartig, vielleicht auch prägend. Sind Sie in Niederbayern aufgewachsen und auch zur Schule gegangen?
Ja, also meine Eltern haben angesichts der Not damals mich für die ersten 3 Jahre zu meinem Großvater nach Niederbayern geschickt, beziehungsweise da bin ich auch geboren. Und da hatte man zumindest etwas zum Essen, was in der Stadt, wo meine Eltern wohnten, in München, nicht immer der Fall war.
Ah ja, das heißt, Ihre Eltern sind dann in München geblieben und Sie sind in Wallersdorf geboren und aufgewachsen dann die ersten Jahre.
Ja, es ging mir sehr gut, obwohl meine Mutter oft nicht da war. Ich hatte eine Großmutter, ich hatte eine Großtante, die im Haus wohnte. Wir hatten eine Haushälterin, die Schwester meiner Mutter war da. Also ich hatte neben meiner Mutter 4 Frauen, die sich um mich kümmerten.
Das kann natürlich jetzt zum Trauma werden, wenn wir auf die Psychologie schauen. Friedrich Nietzsche sagte doch, der Gedanke der ewigen Wiederkehr ist der schwerste, weil das heißt ja, dass seine Mutter und seine Schwester auch ewig wiederkehren. Ich weiß nicht, ob Sie den Satz kennen. Der ist ja auch nur mit Frauen aufgewachsen. Haben Sie Geschwister, Brüder, Schwestern?
Ich habe einen Halbbruder aus der Ehe meines Vaters, bevor er meine Mutter kennenlernte.
Und Ihre Eltern sind auch Akademiker oder kommen aus dem akademischen Umfeld? Wenn Sie sagen, München geblieben, Wallersdorf dann ausgewichen, heißt das ja recht wohlhabend oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, im Gegenteil. Ja, ja. Also meine Eltern waren keine Akademiker. Also die ganze Familie, aus der ich komme, war überhaupt nicht akademisch. Also ich hatte da keinen Hintergrund, auch keine Hilfe. Mein Großvater hatte einen kleinen Bauernhof, also nichts Großes. Und der hatte 2 Töchter. Er hätte sich gerne einen Sohn gewünscht, der den Bauernhof weiterführt. Und meine Mutter hat dann als Sekretärin während des Krieges am Flughafen in München gearbeitet. Und mein Vater kam aus der Gefangenschaft zurück. Er war in den USA, in Kentucky.
Da war er als Kriegsgefangener interniert. Mhm. Das heißt, er ist von den Amerikanern dann als Kriegsgefangener nach Amerika geschafft worden.
Richtig, er hatte Glück sozusagen, dass er von den Amerikanern gefangen wurde. Und er sagte, dass die Zeit in Kentucky die beste Zeit seines Lebens war. Er hatte genügend zum Essen und die Leute waren freundlich.
Hm? Ja. Das heißt, als Sie 1947 geboren wurden, war Ihr Vater schon wieder in Deutschland in der Zeit oder ist er dann später gekommen?
Nein, der ist 45, 46 zurückgekommen.
Ah, okay. Also jetzt nicht für die russischen Kriegsgefangenen, dann erst in den 50er Jahren oder so.
Deswegen, ja. Das war der Traum vieler Soldaten, am Ende in der Westfront gefangen zu werden und nicht an der Ostfront.
Ich wusste gar nicht, dass man als deutscher Soldat nach Amerika geschafft wurde. Ich dachte, du wurdest also Richtung Rheinwiesen gebracht oder so. Das ist jetzt meine Vorstellung. Das heißt, auch Ihre Verbindung nach Amerika ist deswegen fast so was, ich nenne es jetzt mal Inkarnatorisches, weil Ihr Vater ja dann von Amerika aus sehr positive Erlebnisse hatte.
Ja,
Mhm. Und Sie waren ja auch einige Jahre in Chicago als...
Ja, ich war eigentlich viele Jahre in den USA. Ich war Professor an der University of Chicago. Das ist eine der besten Universitäten in den USA und von den Studenten eine der gefürchtetsten, weil es den Geist der alten deutschen Universitäten hat. Und Sie sehen das von außen schon, es gibt da kein Football Stadium. Das ist die einzige große Universität, die kein Football Stadium hat. Sie realisieren vielleicht nicht, was das bedeutet.
Doch, das weiß ich genau. Ich habe in Amerika einige Jahre gelebt. Ich weiß, dass ein Football Stadium neben dem Baseball Stadium natürlich das Aushängeschild jeder großen Universität
ist. Das ist ein sogenanntes Statement dafür, dass we are serious. Also bei uns wird gearbeitet. Und ich habe die Studenten wirklich geliebt, die so neugierig, intellektuell neugierig waren, wie man es in unserem Lande nicht immer hat. Wir haben auch sehr, sehr gute Studenten, aber viele, die nehmen es etwas leicht.
Sie haben eigentlich Ende der 60er Jahre, das muss ja 66, 67, 68 gewesen sein, als Sie mitten im deutschen Studium, Sie haben in München studiert, yeah, Psychologie, und haben demnach die Umbrüche, die 68, so als Begriff, dann auch an den Universitäten, an den deutschen Universitäten zeitigte, hautnah miterlebt.
Richtig. Als ich zum ersten Mal die Aula der Münchner Universität betrat, fand gerade ein Fußballspiel statt. Teufel der Kommunade, ja, spielte gegen die anderen Kommunaden. Und es war auch ein Statement. Man hat die Aula sozusagen profanisiert. Und wie man damals sagte, also den Muff aus den Talaren rausgenommen und so fort. Und die Wände waren voll mit den Effekten von Farbbomben. Und es war schon ein Erlebnis damals. Das hat man heute auch nicht mehr.
Was war das Erlebnis?
Die Politisierung der Studenten. Und was ich sehr als positiv empfand, damals waren diverse Ziele wie der Vietnamkrieg oder die wahrgenommene rechtspolitische Ausrichtung in Deutschland. Und die Aktivitäten gingen nicht nur durchs Fußballspielen in die Universität, sondern eben auch in die Vorlesungen und die Seminare hinein. Also die Dozenten wurden von den meist roten Gruppen während ihrer Vorlesung zur Rede gestellt. Ist das politisch relevant, was sie sagen, oder ist das nun erzkonservativ? Und da war einiges los.
Einiges los ist ja noch keine positive Wertung, sagen wir es so. Das ist ja ein ganz neutraler Begriff, dass einiges los war. Sie haben es erlebt als eine Beweglichkeit, eine Volatilität, die wohltuend war, wenn ich das richtig verstehe.
Erstmal überraschend. Mhm. Ich hatte ja keine Erfahrung mit Universitäten, weil meine Eltern, wie gesagt, keinen akademischen Hintergrund hatten. Das waren ganz normale Menschen, die eigentlich um ihr Überleben kämpften, ja, die relativ wenig Geld am Anfang hatten. Und daher wusste ich auch nicht so richtig, was da passiert in der Universität. Und dann habe ich die Aktivität der Studenten schon erstmals positiv empfunden. Auch der politische Einsatz. Dann habe ich gelernt, es gab einige Dozenten, die waren hilflos, ständig unterbrochen zu werden. Es gab andere, von denen ich gelernt habe, die waren sehr souverän. Zum Beispiel einer der Dozenten hat in der Vorlesung ein Zitat gelesen. Und dann gab es maßlose Entrüstung unter den roten Gruppen. Das ist Kapitalismus, Schwein und so weiter. Dann hat er gesagt, wissen Sie, von wem das Zitat ist? Wussten wir es natürlich nicht. Ja? Ich habe Ihnen gerade Marx vorgelesen.
Also mit den eigenen Waffen geschlagen.
Ja, das fand ich auch interessant. Und das hat auch etwas anderes gezeigt, nämlich wie sich Menschen selbst mobilisieren, in Gruppen, in dem Fall die Studenten, ohne wirklich etwas zu wissen von dem, was sie verteidigen. Und gerade bei diesen Dozenten war das wunderbar zu verfolgen, wie er eigentlich so viel mehr wusste als die Studenten über das, was die Studenten als das Wertvollste hielten.
War das ein Erlebnis, das Sie dann vielleicht auch mitgeprägt oder beeinflusst hat, zu sagen, ich werde mich jetzt mal damit beschäftigen, wie Entscheidungen überhaupt getroffen werden?
Ja, das war sicher mit der Anfang, aber das kam wirklich ein bisschen spät. Also ich habe mein Studium, da ich von meinen Eltern nichts erwarten konnte, selbst finanziert. Und ich habe das gemacht als Musiker. Ich habe so Freitag, Samstag, Sonntag Musik gemacht.
Das Klavier, was hier steht. Haben Sie Klavier gespielt?
Nein, ich habe meistens so Jazz, Dixieland, Soul, Unterhaltungsmusik gemacht.
Aha.
Womit man sich gut ernähren konnte. Es gibt auch noch ein Video auf YouTube aus den Mitte-70er Jahren. Dort hat Volkswagen ein neues Auto rausgebracht. Es war noch geheim. Es war der Golf.
Mhm.
Und VW wollte einen Fernsehspot machen, in Deutschland, aber auch international. Und hat eine Ausschreibung gemacht nach einer Band und suchte eine lebhafte Band. Also wissen Sie, eine Band, die mit dem Auto ankommt, Türen auf, raus und los geht's. Und man sieht, wie viel da reinpasst. Da war eine Tuba mit drin, 5 Personen. Und wir haben den Wettbewerb gewonnen und sind dann zu VW gefahren und haben diesen Spot gedreht. Und der wurde wiederentdeckt. Und den können Sie auf YouTube anschauen. Dann sehen Sie mich damals mit dem Banjo. Der wurde wiederentdeckt, als ich 2011 den Kommunikatorpreis bekam. Also für Wissenschaftskommunikation. Und da wurde so ein halbstündiger Fernsehfilm über mein Leben, also wie Sie es jetzt machen, ja, nur im Fernsehen gedreht. Mit viel Aufwand und allen möglichen Darstellungen. Und derjenige, der das gemacht hat, hat mich noch nach meinem Vorleben befragt und mich dazu gebracht, dass ich auch noch so meinen Banjo wieder aus dem Keller hole und den Koffer öffne und das Banjo in der Hand habe und mit etwas traurigen Blick auf es schaue und es in den Koffer lege und den Koffer zuklappe. Also das Ende meiner Dinge. Was er mir nicht erzählt hatte, ist, dass er diesen Werbespot entdeckt hat. Das ist doch schon einige Zeit her. Und zwar den amerikanischen, der in den USA gelaufen ist.
Ihre Band in dem Golf-Werbespot ist auch in den Vereinigten Staaten gelaufen.
Ja, also der Werbespot.
Genau, als Werbespot. Auch in Deutschland? Oder?
Ja, auch in Deutschland.
Also weltweit. Sie sind eine berühmte Persönlichkeit auch im Werbebereich.
Ja, Sie sehen, Sie wissen jetzt, warum der Golf sich so gut verkauft hat.
Natürlich, natürlich.
Okay, das haben wir gemacht. Und ich weiß noch, als in dieser Preisveranstaltung saß, die Deutsche Forschungsgemeinschaft gemacht hat und ich... Ich glaube, den Preis hat der Dr. Oetker gestiftet. Und ich wusste ja alles, was ich da mitgemacht habe. Also einschließlich die Demonstration mit einem Hund über die eine Heuristik, ja, wie der Hund einen Frisbee fängt. Und dann kam plötzlich, für mich völlig unerwartet, der rote Golf und der Werbespot und die Musik. Und daher gibt's das wieder, können Sie sich anschauen. Sehr, wenn Sie unter meinen Namen eingeben und VW Golf, Gigerenzer VW Golf, dann sehen Sie roten Golf und ich bin da mit dem Banjo.
Sehr schön.
Aber Musik war für mich die Freiheit, wissen Sie? Das machte mir ein unabhängiges Leben und ich wollte auch nicht abhängig sein von dem wenigen Geld, was meine Eltern hatten. Und ich konnte mich dadurch finanzieren. Gegen Ende meines Studiums, da Sie nach Entscheidung fragen, stand ich vor einer wichtigen Entscheidung. Was mache ich jetzt? Und ich hatte damals natürlich die Möglichkeit, weiterhin auf der Bühne zu sein. Und das machte viel Spaß. Man macht die Leute glücklich. Und in einer Gruppe zu musizieren, ist auch nochmal was anderes als alleine. Dann hatte ich aber auch ein Angebot von der Universität, als das, was man heute als Assistenzprofessor bezeichnet. Und ich hatte das auch schon ein paar Jahre gemacht als sogenannter Verwalter einer Assistentenstelle. Dann musste ich mich entscheiden. Das Problem war, ich konnte beides nicht. zugleich tun.
Nein.
Also in der letzten Band, das waren 6 Musiker, 3 davon waren Berufsmusiker. Die haben von der Band gelebt. Und die wollten natürlich jeden Tag spielen. Und das kann man nicht mit der akademischen Karriere vereinbaren. Dann muss ich mich entscheiden. Für mich war die Musik die sichere Option. Und akademische Karriere das Risiko.
Weil Sie mit der Musik schon so viel Erfahrung hatten, dass Sie sagten,
richtig,
mit der Band kann ich jeden Abend auf der Bühne stehen und mein sicheres Einkommen haben.
Ich wusste, wie das läuft. Wir waren erfolgreich. Dann hatte ich auch ein Vielfaches verdient auf der Bühne als Assistenzprofessor. Und dann habe ich das Risiko gewählt.
Heute würde man das sozusagen genau umgekehrt wahrnehmen natürlich. Aber wir reden jetzt über die Anfang, Mitte der 70er Jahre, nicht wahr? Sie hatten schon promoviert in München?
Ja, ich habe in 77 promoviert. Mhm. Ja, und da habe ich dann auch aufgehört, Musik zu machen.
Da haben Sie wirklich aufgehört, dann Musik zu machen? Sind dann gar nicht mehr auch kommerziell aufgetreten, sondern das war dann Schlussende?
Das war Schlussende. Ich konnte nicht beides zugleich weiterführen.
Mhm.
Man kann nicht 4 Abende in der Woche Musik machen und an verschiedenen Orten und die ganzen Fahrten. Und Sie kommen morgens früh um 5 zurück, dann können Sie nicht dann eine Vorlesung halten.
Sie hatten gerade gesagt, das war die Risikoentscheidung im Sinne von, Sie haben sich für das Risiko entschieden. Ja. Ich will gar nicht fragen, ob es im Nachhinein richtig oder falsch war, sondern wie sind Sie zu dieser Entscheidung gekommen? Weil das ist ja auch Ihr Lebensthema geworden. Wie entscheiden wir Menschen uns und warum?
Genau. Und das hat mich auch sehr neugierig gemacht. Ja. Also ich habe mich gefragt, wie mache ich jetzt diese Entscheidung? Ich wusste damals, klar, die Entscheidungstheorie sagt einem, Sie nehmen ein Blatt Papier, ich habe 2 Optionen, Musik, ja, oder Bühne und Akademie. Und dann listen Sie alle Gründe dafür, alles, was Ihnen wichtig ist, auf. Ja, und dann gewichten Sie diese Gründe und dann machen Sie die Rechnung. Das ist, was Benjamin Franklin schon seinem Neffen empfohlen hat, als er nicht wusste, wie er sich entscheiden sollte. Na gut, das kann man versuchen, aber dann werden Sie sehr schnell merken, dass die Gewichte, die Sie da einsetzen, völlig willkürlich sind. Da ist Ungewissheit. Das sind keine berechenbaren Risiken. Und das hat mich auch zu einer der wesentlichen Unterscheidungen in meinem jetzigen und beruflichen Leben geführt, nämlich der Unterschied zwischen Entscheidung unter berechenbaren Risiken und Entscheidung unter Ungewissheit. Ich konnte ja nicht wissen, ob ich jene Karriere als Professor machen würde. In solchen Situationen hilft es einem, ja, zu überlegen, was könnten die Konsequenzen sein und so weiter, aber es gibt keine Rechnung, die einem die richtige Antwort gibt.
Das ist die Entscheidung unter Ungewissheit.
Ungewissheit, richtig.
Was wäre eine Entscheidung unter Gewissheitsbedingungen?
Also wenn Sie leben in Wien vor dem Ersten Weltkrieg, da wusste jeder Beamte, wann er oder sie befördert wird, wie viel das sein wird, wann man pensioniert wird. Und man glaubte zumindest, in einer Welt zu leben, wo alles sicher ist. Das war auch eine Illusion, wie sich herausstellte. Und die Lehre daraus ist, wir leben ständig in einer Welt von Ungewissheit. Und es gibt einige Situationen, wo man sich besser ausrechnen könnte, was passieren kann. Also die sicherste Situation ist, wenn Sie ins Casino gehen und Roulette spielen. Da kann nichts Überraschtes passieren. Also was passieren kann, ist eine Zahl zwischen 0 und 36. Es wird keine 37 passieren. Im wirklichen Leben gibt es 37. Sie wissen alles, also alles, was passieren kann. Die Zukunft ist 0 bis 36. Die Konsequenzen sind, je nach dem Gewinn, und Sie wissen auch alles, was Sie machen könnten. Also auf Rot oder Schwarz setzen, auf den Zahls. Und die Grünen, das irritiert noch ein bisschen, die Null und so weiter. Das ist eine sichere Welt. Spielcasinos sind sichere Welten im Vergleich zur wirklichen Welt.
Verstehe ich, ja. Weil es ist natürlich auch ein mathematisches Phänomen, das letztlich die Sicherheit bietet, die entweder dann eine Überraschung ist, wenn man gewinnt, oder keine Überraschung ist, wenn man alles verliert, sozusagen da hin und her. Man kann das Geld wieder reinvestieren. Das echte Leben funktioniert anders, sagen Sie.
Ja, Gott sei Dank.
Warum Gott sei Dank?
Ja, stellen Sie mir vor, was für ein Leben Sie hätten. Stellen Sie mir vor, wir könnten die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen. Wir wüssten, was passiert. Wann wir uns verlieben, in wen, wann wir heiraten, ob wir ein gesundes Kind haben werden, wie die Welt aussehen würde, so weiter. Das wäre zutiefst langweilig. Nichts Neues passiert. Das ist so etwa wie in dem Film Groundhog Day. Immer das Gleiche wiederholen. Das wäre hier ein bisschen anders, aber es wird Sie nicht wiederholen, aber Sie wissen schon, was kommt. Also das Leben wäre so interessant wie die Tageszeitung vom letzten Jahr. Und wir bräuchten keine Emotionen mehr. Denn Hoffnung ist passé.
Das stimmt.
Überraschung ist passé. Freude ist passé. Man weiß es ja schon. Und das, was den Menschen zum Menschen macht, also diese Gruppe von Emotionen, brauchen sie nicht mehr. Oder Urteilsvermögen brauchen sie auch nicht mehr. Sie wissen ja schon, was kommt. Oder Mut brauchen sie auch nicht mehr, sich zu entscheiden unter Ungewissheit. Sie wissen es ja schon. Also der Punkt ist der, ohne Ungewissheit wäre das Leben nicht lebenswert.
Das finde ich interessant, weil instinktiv würde ich sagen, wir alle suchen nach Sicherheit in unserem Leben. Und gleichzeitig machen die Phasen, wo wir uns unsicher fühlen, verunsichert sind, das kann auch jeder ja in seinem eigenen Leben erleben. Also wenn man verliebt ist beispielsweise, allein die Unsicherheit liebt der andere einen zurück. Das sind die Phasen, die das Leben am meisten dynamisieren. Vielleicht sogar die Entscheidungen, die lebensrelevant sind, auch wirklich erst möglich machen. Und trotzdem ist dieser Hang nach Sicherheit der ausgebildetste Hang im Menschen, oder?
Ja, aber auch nur zum Teil. In einer Situation, wo die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, möchten Sie schon alle Ergebnisse wissen? Möchten Sie das alles Gewisse, sodass alle Personen schon alle Ergebnisse wissen? Dann hilft es Ihnen nicht mehr zum Tippen. Ja? Die meisten würden Nein sagen. Es gibt auch viele andere Bereiche, wo die Menschen eben nicht wissen möchten. Wir haben eine große Studie gemacht darüber, was Menschen nicht wissen möchten. Also, möchten Sie wissen, wann Sie sterben?
Das ist eine gute Frage.
Zögern.
Ja. Ich versuche mich gerade hineinzubegeben. Nein, ich möchte es natürlich nicht wissen. Also zumindest nicht mit der Sicherheit, dass es dann auch wirklich eintritt. Weil es könnte ja morgen sein, weil ich vor ein Auto laufe.
Ja.
Es könnte aber auch mit 95 sein und vielleicht die letzten 10 Jahre dement. Will ich das? Also nein, ich will es nicht wissen, genau.
Damit sind Sie eins mit 95% der Deutschen. 5% wollen Sie wissen. Und die haben rationale Argumente. Mhm. Nämlich, schauen Sie, wenn Sie wissen, dass Sie in 2 Wochen unter ein Auto kommen und in der Klinik sterben, da könnten Sie sich vorbereiten. Das ist das Argument. Ihr Testament machen, Ihre medizinischen Erklärungen machen, dann können Sie noch die Zeit verwenden, um mit Ihren Kindern zu sein. Wäre das nicht besser? So ist das Gegenargument, ja.
Klingt nach einem Hollywood-Film. Wissen Sie, es gibt ja diese amerikanischen Spielfilme, die genau dieses Thema auch immer wieder variieren.
Also der allgemeine Punkt ist, wir finden, dass es viele Bereiche gibt, wo Menschen gar nicht wissen möchten. Und das sind nicht nur so negative Bereiche wie, wann ich sterbe. Die Menschen möchten auch nicht wissen, an was sie sterben. Da könnte man sagen, dann können sie sich zumindest vielleicht noch besser vorbereiten. Dann können Sie noch länger leben, wenn Sie wissen.
Ja, ja.
Und ungefähr genauso wie über 90% möchten nicht wissen, wann Ihr Partner stirbt, an was er stirbt oder ob die eigene Ehe in einer Scheidung endet. Und dann gibt es auch positive Dinge, die Menschen nicht wissen möchten. Zum Beispiel Fußballspielergebnis. Aber auch so Dinge wie, was bekommt man zu Weihnachten geschenkt? Die Zahlen sind weniger, also nicht bei 90%, sondern bei 50%. Da gibt es mehr, die das gerne wissen möchten. Oder auch ganz interessant, stellen Sie sich vor, Sie und Ihr Partner bekommen ein Kind, also die Frau ist schwanger. Und hier können Sie wirklich herausfinden, ob es ein Junge oder Mädchen ist, mit ziemlicher Sicherheit. Möchten Sie das vorauswissen oder möchten Sie sich überraschen lassen?
Also ich habe zwei Kinder und ich wusste beide Male nicht, welches Geschlecht es wird, weil es mich einfach ganz bewusst nicht interessiert hat. Und ich wollte auch nicht wissen, ob es behindert werden könnte. Das sind alles Sachen, die, wo ich gesagt habe, nein, ich will mal sagen, ein bisschen metaphysisch oder transzendental gesprochen, das ist nicht meine Entscheidung.
Dann gehören Sie auch zu jenigen, die in dieser Hinsicht Ungewissheit ertragen können. In Deutschland ist es so, dass ein Drittel der Befragten sagt, Sie möchten das nicht wissen, was für Geschlecht Ihr Kind hat. Sie möchten beide Möglichkeiten erstmal genießen und dann sehen, was es wird. Also mir ist es genauso gegangen, als meine Frau schwanger war. Haben wir uns entschieden, wir möchten uns überraschen lassen. Und wir haben dem Arzt, der einen Ultraschall gemacht hat, gesagt, wir möchten uns überraschen lassen. Sie erzählen uns bitte nicht, was Sie sehen. Wir hatten uns auch zwei Namen ausgedacht. Wir mussten damals in die Schweiz gehen. Wir waren in Konstanz. Mhm. Und die Konstanzer Universitätsklinik hatte mehr oder weniger gestreikt. Also die gynäkologische Abteilung, weil sie mit einem neuen Chefarzt nicht glücklich waren. So mussten wir in die Schweiz ausweichen. Wo man den Ultraschalltest, der Arzt hat den Ultraschalltest gemacht, indem er eine Kuhglocke geläutet hat und dann das ungeborene Kind darauf reagiert hat und er gemessen hat, das ist Schweizer Verhältnisse. Auf jeden Fall, also meine Frau und ich, wir können zu diesem Drittel richtig überraschen.
Ja, vor allen Dingen, ich denke mal weiter. Es öffnet natürlich diese Sehnsucht, ich weiß gar nicht, Sicherheit ist oder nach Wissen, vielleicht unendlichem Wissen, etwas Tür und Tor. Und das war mit einem Grund, warum ich mich auch überraschen lassen wollte. In China gab es eine Ein-Kind-Politik. Und es wurden, weil man stolz war, einen Jungen zu haben, fast alle Mädchen abgetrieben. Das schwang noch mit bei mir, dieses Wissen, dass ich das nicht will. Ich will nicht, dass es eine Art Dominanz oder Symmetrie gibt. Man will jetzt einen Jungen haben, deswegen würde man vielleicht das Mädchen dann abtreiben. Also in dieser Sehnsucht nach viel Wissen greift man in etwas ein, wo ich sage, das ist transzendental oder metaphysisch oder was auch immer, zumindest nicht rational nach unseren Kriterien erklärbar.
Mhm. Noch ein letztes Ergebnis zu dieser Studie. Wir haben 10 Fragen gestellt, so wie: Wollen Sie wissen, wann Sie sterben oder wollen Sie wissen, ob Ihr Kind Junge oder Mädchen? Wollen Sie mal raten, welcher Anteil der Deutschen zu allen 10 Fragen sagte, ja, ich möchte es wissen?
Also wie viel Prozent alle 10 Fragen mit ja beantwortet haben? Also ich würde sagen, unter 1%, so instinktiv.
1%.
1%, ja. Sind das, worüber wir jetzt gerade reden, ich hatte den Begriff schon genannt, Heuristiken. Also die Heuristik ist ja die Wissenschaft der Entscheidungsfindung. Mhm. Und über das, was wir gerade gesprochen haben, Sicherheit, Unsicherheit, wie entscheidet man sich, das ist letztlich auch Ihr Tätigkeitsfeld, Ihr Forschungsfeld.
Richtig, ja. Also nehmen wir mal meine eigene Entscheidung, auf der Bühne zu bleiben oder eine akademische Karriere zu rechnen. Wie macht man so eine Entscheidung? Also klassische Entscheidungstheorie sagt nun, Sie machen so eine Strichliste und gewichten alles und so weiter. Und das ist eine schöne Theorie, aber die hilft Ihnen herzlich wenig unter Ungewissheit. Weil Sie können die Gewichte, die können Sie aus dem Himmel ziehen. Und woher wollen Sie alles wissen, was passieren kann? Eine heuristische Entscheidung bedeutet, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert und den Rest ignoriert.
Aha.
Also zum Beispiel, mir war die akademische Karriere die Herausforderung, das Ungewisse. Ich dachte, ich bin neugierig, ob ich das schaffe. Und es ist interessant. Und das war für mich der einzige Grund. Zum Beispiel, dass ich auf der Bühne viel mehr verdient hätte, war mir nicht wichtig. Denn ich habe mir oft so vorgestellt, was wäre, wenn dein Leben ist zu Ende, ist der letzte Tag deines Lebens, du liegst hilflos im Bett und gehst nochmal so deine großen Entscheidungen durch. Und für mich war es immer so, wenn ich mir dann überlegt habe, damals hast du dich nicht getraut und die konservative das war für mich die Musik, ja. Lösung gemacht und hast nie versucht herauszufinden, ob du das schaffst. Ja. Das war für mich die bedauernswerte Entscheidung gewesen. Dagegen, du hast es versucht und bist gescheitert, das ist okay, hast du versucht. Ja.
Also ihr Leben ist geprägt von der Reise ins Offene. Das ist ihr Wunsch und ihre Sehnsucht, kann man das so sagen?
Ja, ich bin einfach neugierig. Nicht nur auf die Welt der Wissenschaft, sondern ich beobachte mich selber beim Entscheiden. Und dann ist oft eine Situation, wo ich zögere und dann der andere in mir, der den beobachtet, der zögert, sagt, ja, und jetzt? Was machst du jetzt?
Ja, das finde ich lustig, weil das ist so ein Bild. Ich habe ja Philosophie studiert und es gibt ja diesen wunderbaren Satz von Fichte als Professor, er stand vor seinen Studenten und sagte, denken Sie die Wand. Und dann sagte er, so nach einigen Minuten, der Hörsaal war still und alle haben die Wand gedacht. Und jetzt denken sie den, der die Wand denkt. Mhm. Dann merkt man auf einmal, dass etwas passiert. Man tritt wie aus sich heraus und blickt auf sich, auf irgendetwas. Und ich weiß gar nicht, welche Kraft das ist, mit der man aus sich heraustreten kann. Wir sagen ja, Körper und Seele sind so alles eins. Stimmt ja eben vielleicht gar nicht. Und das ist bei Entscheidungsfindungen auch so, wenn ich sie richtig verstehe. Sie sagen ja auch, dass es eine bestimmte Art der nützlichen Unwissenheit gibt. Ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass man bestimmte Sachen eben nicht nur nicht wissen will, sondern vielleicht sogar besser sind, wenn man sie gar nicht so genau weiß, die Analyse nicht stundenlang und tagelang passiert ist, sondern einfach aus dem Bauch heraus entscheiden. Das sind ja die wissenschaftlich, glaube ich, ein recht fragwürdiger Vorsatz.
Ja, die Ergebnisse, die wir da erzielt haben, die haben viele überrascht. Also es ist nicht die Aussage, dass man möglichst wenig wissen wollte, schon gar nicht. Ja? Sondern es gibt bestimmte Situationen, wo Unwissen oder partielles Unwissen nützlich ist. Also das ist die Aussage. Ja? Und man sieht es ganz allgemein, auch in den Wissenschaften, dass in einem Feld große Durchbrüche passieren, wenn Personen, die aus einem anderen Feld kommen, in dieses Feld reingehen und es nur halb verstehen. Aber mit einem ganz anderen Wissen reinkommen.
Ja.
Und dadurch auch mit halb verstehen, ist aber, man versteht die Regeln nicht so. Denn auch in der Wissenschaft ist es sozial sehr organisiert und es gibt bestimmte Tabus und so weiter. Oder eine Kollegin von mir an der University of Chicago, die hatte in den 50er Jahren studiert und war so begeistert, dass sie ein Jahr nach Harvard gehen wollte. Sie war im College, ja, um dort Wissenschaftlerin zu werden. Und ihr Berater in dem College hat ihr gesagt, you are too smart, also du bist zu schlau, ja, zu intelligent. Du wirst ein Mann einen Arbeitsplatz wegnehmen. Und er hat ja kein Letter of Recommendation, also einen Empfehlungsbrief geschrieben. Und dann hat sie erst realisiert, etwas, was jeder andere gesehen hat außer ihr, dass die Dozenten alle Männer waren. Das ist nicht für Frauen gedacht, zumindest damals. Mhm. Und sie ist einfach blind reingelaufen und dann war sie beim anderen Dozenten unter Tränen, hat das berichtet, was der Erste ihr sagte. Und der andere Dozent hat sie dann unterstützt. Hätte sie aber mit offenen Augen studiert und bemerkt, dass es nicht für Frauen gemeint, hätte sie es gar nicht versucht. Und später wurde sie eine sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Professorin an der University of Chicago.
Das heißt, dass man mit dieser, ich nenne es ja mit diesem Parsival-Moment, als Tumbator in die Welt tritt und die Regeln nicht kennt, sich an nichts halten muss, kann. Das ist die Voraussetzung, dass man erst scheitert in dem Falle und dann doch eine Entscheidung trifft, getroffen wird, in dem Falle von dem Professor mit dem Recommendation Letter, der es ja dann doch gemacht hat und dann auch wirklich durchstarten kann. Aber das heißt demnach, wenn ich das richtig verstehe, dass diese Professoren auf den Wissenschaftsbetrieb natürlich ganz anders schaut, weil sie dieses Erlebnis hatte.
Ja, aber der Punkt ist, was sie mir sagte, ist, ihre Freundinnen, die genauso smart waren wie sie, die haben es gar nicht versucht.
Die haben die Regeln verstanden.
Die haben die Regeln verstanden. Sie hat es nie verstanden.
Ja, das heißt, dass nicht Regeln verstehen, also die Muster nicht erkennen können, ich will gar nicht sagen ein Vorteil, sondern es ist ein lebensprägendes Vorgehen, in dem Sinne, dass das Scheitern dann vielleicht viel größer sein kann, aber eben auch die Dynamik einsetzen.
Und es gibt in der Wissenschaft wunderbare Beispiele dafür. Es gibt Physiker, die Chemie revolutioniert haben. Es gibt Personen wie Albert Einstein, der gar nicht im Wissenschaftsbetrieb hoch erzogen worden ist, sondern in einem Patentamt in der Schweiz arbeitete und dort die großen Arbeiten geschrieben hat mit Durchbruch. Also ein wirklicher Außenseiter. Oder solche Ereignisse wie der Fall der Berliner Mauer.
Mhm.
Das ist auch ein ähnliches Phänomen, wo eine Reihe von Missverständnissen und Unwissenheiten dazu geführt hat, dass an diesem Tag die Mauer fiel. Schabowski hieß er, der damalige Presseminister der DDR, hat ja vor seiner Pressekonferenz, der berühmten Pressekonferenz,
wo er sagte, unverzüglich.
Er war bei dem Meeting der Partei nicht dabei. Er wusste gar nicht, was da beschlossen worden ist. Ich habe nie herausfinden können, warum er nicht dabei war, was er da gemacht hat, sondern man hat ihm nur einen Zettel zugesteckt. Er hat offensichtlich den Zettel auch nicht gelesen, sondern als ganz am Ende der Pressekonferenz der Journalist fragte, was ist jetzt mit dem Problem mit Ungarn und der Ausreise der DDR-Bürger, dann hat er den Zettel rausgekramt und mehr stotternd das vorgelesen.
Genau.
Hätte er Bescheid gewusst, dass die DDR hier keinen großartigen Sprung gemacht hat, sondern nur die Visapflicht gelockert hatte, aber man brauchte immer noch ein Visa, es sollte schneller gehen und so, der sich gar nicht bewegt, dann hätte er eine klare Aussage getroffen und dann wäre die Mauer wahrscheinlich an diesem Tag zumindest nicht gefallen.
Die Frage ist, was der Schabowski gemacht hat, ist das eine Entscheidung? Ich würde erst mal sagen, das war keine Entscheidung, sondern es war so ein Hineinschwimmen in etwas, was er gar nicht überschauen konnte.
Aha.
Ich frage mich gerade, ist eine Entscheidung grundsätzlich dem Wesen nach etwas, wo es eine Unsicherheit gibt? Weil mit einer Sicherheit, wie Sie sagen, 100%, ich weiß, was passiert, ist es ja auch keine Entscheidung mehr. Also eine Entscheidung ist immer unsicher. Kann man das so sagen?
Ich würde sagen, alle wichtigen Entscheidungen haben ein gewisses Maß von Ungewissheit. Also wenn Sie jetzt nochmal zurück zum Casino, wenn Sie sich entscheiden, sollen Sie auf Schwarz oder Rot setzen, da gibt es keine Ungewissheit. Das kann man mit Wahrscheinlichkeiten belegen, vollkommen klar. Es ist ein berechenbares Risiko.
Und trotzdem ist es ja die Unsicherheit. Also ich will jetzt am Beispiel Casino bleiben. Ich setze auf Schwarz, es kommt Rot. Ich setze das Doppelte wieder auf Schwarz und muss weitermachen, bis ich dann irgendwann Schwarz auch wirklich kommt. Das kommt vielleicht erst noch im 7. oder 8. Wurf. Ich habe aber irgendwann gar nicht mehr das Geld. Weil es kann ja sein, dass Schwarz gar nicht kommt.
Ja, aber hier können Sie sich ausrechnen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass 7-mal Schwarz ist. Das können Sie sich ausrechnen. Im wirklichen Leben, wenn Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie jetzt diesen Beruf oder jenen machen, da können Sie so die Eckpunkte sehen, aber Sie können sich nicht irgendwie eine Wahrscheinlichkeit ausrechnen.
Und über dem schwebt eine weitere Frage, wir kommen vielleicht auf Sie auch noch zu sprechen, der künstlichen Intelligenz. Weil ich erlebe, dass gerade die künstliche Intelligenz genau dafür benutzt wird, dass man keine Entscheidungen mehr treffen soll oder kann, indem man sagt, ChatGPT, wie ist denn das so und so und gib mir noch Gründe da und dafür und dann hat ChatGPT entschieden. Sehen Sie diese Eigenschaft, ich will gar nicht sagen Gefahr, ich will es ja nicht dramatisieren, weil das Lustige ist ja auch gleichzeitig, dass derjenige, der diese künstliche Intelligenz am meisten forciert, ich nenne jetzt mal als Symbol Mensch Elon Musk, derjenige ist, der am meisten ins Risiko geht. Und zwar in ein Risiko, das eigentlich fast planetarisch oder ins Universum hineinragt. Also der hat keine Angst vom Risiko und nutzt sozusagen künstliche Intelligenz dafür. Aber es ist so eine ganz interessante Dialektik da drin.
Ja. Es wäre mir neu, dass Elon Musk Grok seine Maschine nutzt, um
Entscheidungen zu treffen.
Genau. Das ist nur gedacht für die Menschen, für den Nutzer. Wir reden sehr oft über KI, Wir müssten gleichzeitig über die Menschen reden, die die KI trainieren und besitzen. Das wird oft vergessen. Hier gibt es einen sogenannten Technopaternalismus. Technopaternalismus heißt, dass wir unsere Entscheidungen abgeben, delegieren sollen an eine Maschine, weil angeblich die Maschine alles besser weiß. So wie uns schon seit langem erzählt wird, dass Google uns besser kennt als wir selbst. Die Personen wie der frühere CEO von Google, Eric Schmidt, haben schon vor langen Jahren gesagt, er stellt sich die Zukunft, oder besser gesagt, er stellt sich unsere Zukunft so vor, dass wir jeden Morgen in Google eintippen, was soll ich heute tun? Was soll ich mit dem Rest meines Lebens machen?
Und Google beantwortet das dann.
Genau, und wir folgen. Und dann gibt es Bestseller-Autoren wie Yuval Harari, die uns sagen, das sei auch gut so.
Daran liegt die Rettung der Menschheit.
Die Rettung der Menschheit liegt, ja, in dass wir alle Untertanen sein dürfen. Und Untertanen nicht zu einer Maschine, sondern zu den Leuten dahinter, zu den Interessen eines Mark Zuckerberg, eines Elon Musk oder auch denjenigen, die wirklich die digitale Welt beherrschen, wie einen Putin oder einen Xi oder im Moment einen Trump.
Oder an den Geheimdiensten ganz grundsätzlich von allen Ländern, weil ich meine. Ja.
Und ich persönlich halte diesen technologischen Paternalismus als das absolute Gegenteil von Demokratie. Eine Demokratie braucht mündige Bürger. Und mündige Bürger sind diejenigen, so wie es Kant einmal sagte, die den Mut haben, Entscheidungen unabhängig von der Leitung anderer zu treffen. Unter anderem meinte er den Staat und die Kirche. Und jetzt ist es KI.
Mal sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, das ist ja die kantische Formulierung, die ist ja ersetzt worden durch die Möglichkeit haben, eine KI bedienen zu können. Das ist sozusagen der Ersatz jetzt. Ich muss nicht mehr meinen eigenen Verstand nutzen, sondern ich kann einen Fremdverstand nutzen.
Ja.
Ist das so dramatisch, wie Sie es gerade schildern? Bedeutet das das Verschwinden des Menschen? Weil Sie haben ja gesagt, das Menschliche ist da, wo man unsicher ist, wo es ins Unsichere hineingeht und das auch macht, diese Entscheidung zu treffen. Da ist man genuin Mensch.
Ja.
Das heißt, schon der Wunsch, dass die KI einem hilft, führt sukzessive zum Abschaffen des Menschen, auch im eigenen Leben, würden Sie so?
Nein, es gibt im Prinzip zwei Arten, mit KI umzugehen. Das eine ist, es zu benutzen, um die eigenen Entscheidungen besser zu machen. Und die andere ist, die Entscheidungen abzugeben. Und da ist immer eine graduelle Sache dazwischen. Also ich habe mich selbst mit digitaler Technik schon lange beschäftigt. Ich weiß noch, ich war einer der Ersten, die E-Mails in Genuss kamen.
Ja, noch im wissenschaftlichen Bereich. Wir reden jetzt über Anfang der 90er Jahre oder so. Als es wurde ja ein CERN erfunden.
Ja, ich habe in Stanford, das war 1989, zum ersten Mal E-Mails gemacht. Und habe einen der ersten Laptops gehabt. Die waren da auch richtig ein Kompakt-Laptop, fett und dick und schwer. Und habe auch ChatGPT seit ChatGPT 2 immer wieder getestet, um zu verstehen, was es kann. Und wenn man die schwächeren Versionen kennt, dann weiß man auch, wie die anderen funktionieren, die halt deutlich besser sind. Meine größten Bedenken sind, dass die Menschen mehr oder weniger aufhören zu denken, kritisch zu denken und Entscheidungen ja, abgeben. Ich habe gerade ein Sommerinstitut for Bounded Rationality, also ein Sommerinstitut mit ungefähr 3 Dutzend Studenten, die wir aus der ganzen Welt ausgewählt haben am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung mit einem Kollegen, Ralf Hertwig, geleitet. Und das Thema war Entscheidungen und KI. Und wir hatten eine Reihe von spannenden Vorträgen, die auch darüber gingen, wie KI eingesetzt wird, um menschliche Entscheidungen zu manipulieren. Also wir wissen, dass KI so instruiert werden kann, dass sie lügt.
Ja.
Wir wissen von Elon Musks eigenen, diesem berühmten Vorfall, wo behauptet hat, dass es in Südafrika einen weißen Genozid gäbe. Dann haben einige Nutzer auf Grog seiner eigenen Maschine nachgefragt, ist es richtig, dass es in Südafrika einen weißen Genozid gäbe? Grog hat die Statistiken geliefert und da war ersichtlich, das ist nicht der Fall. Das Interessante kommt jetzt. Am nächsten Tag hat Grog das Gegenteil behauptet. Es gibt einen Genozid an Weißen in Südafrika. Und hier sehen Sie, wie ein Large Language Model manipuliert wird durch den Besitzer.
Dieses Untransparente, das ist dem wir ausgeliefert sind, aber jetzt versucht die Politik im Gegenzug dann, vertrauenswürdige Medien nach vorne zu spülen und die nicht vertrauenswürdig sind, werden dann in den Schatten gestellt. Also die Politik versucht ja mit den gleichen Mitteln letztlich. Ja. Es ist schmutzig, sagen wir so. Und Sie sagen, dass dieser Tech-Paternalismus zu etwas führt, wo wir Marionetten werden von Einzelinteressen, die sich dann in den Algorithmen widerspiegeln, ohne dass wir es wahrnehmen können.
Die Gefahr ist, dass immer mehr Menschen ihre Entscheidungen und auch die ganze Informationssuche auslagern. Ja. Auf einer Suchmaschine musste man noch selber schauen, was man da nun von den vielen Möglichkeiten anklickt und die sogenannten Snippets erstmal lesen. Das ist ja nicht mehr der Fall, sondern man hat nur noch eine Meinung. Das ist die KI, das ist Gemini oder das ist eine der anderen. So wird das Mitdenken unnötig.
Ja, das erlebe ich auch. Ich würde es auch unterscheiden, um ehrlich zu sein, weil es gibt eine bestimmte Art des Denkvorgangs, der letztlich wirklich von der KI besser zu handeln ist, sagen wir es mal so. Und dann gibt es einen anderen Denkvorgang, wo es um die wichtigen Dinge im Leben geht. Und das meine ich da, wo das Denken auch an seine Grenzen stößt. Das hat etwas mit Denkerlebnis zu tun, weil wir meisten benutzen das Denken in so einem, ja, bei Rot bleibe ich stehen, sage ich jetzt mal, bei Grün gehe ich über die Straße. Aber das Denken selbst wird nicht wirklich ausgeschöpft. Und da ist die KI, ich sage das jetzt mal etwas ketzerisch, sogar besser. Aber dort, wo das Denken etwas mit Intuition, Inspiration, vielleicht sogar Imagination zu tun hat, da scheitert noch die KI. Ich weiß nicht, ob sie es je schaffen wird. Sie sagen sicherlich, nein, das schafft sie nicht, weil der Algorithmus oder das Modell das gar nicht zulässt.
Also man muss eines sehen, die Form von Intelligenz, die künstliche Intelligenz heißt. Also KI ist ein Sammelbegriff für ganz verschiedene Dinge. Mhm. Die Heuristiken sind eher die klassische KI, so regelbasierte Systeme. Wenn wir über ChatGPT sprechen, dann haben wir es mit tiefen neuronalen Netzwerken zu tun, die auch bei Bilderkennungen so eingesetzt werden. Die funktionieren völlig anders. Das sind statistische Maschinen, die nun so Korrelationen zwischen Pixels, wenn es Bilderkennung ist, oder Korrelationen zwischen Wörtern, wenn es zum Beispiel Textproduktion ist, analysieren. Und das ist anders, als menschliches Denken funktioniert. Das sieht man schon dran, man braucht unheimlich viel Daten, dass so ein System gut fließend Sätze macht und auch einigermaßen richtig liegt. Zum Beispiel bei der Bilderkennung. Wenn man einer KI beibringen möchte, eine Giraffe von einem Zebra zu unterscheiden, dann braucht man halt tausende von Bildern von Giraffen und tausende Bilder von Zebras, bis sie aus allen Beleuchtungen, allen Winkeln, bis sie das hin hat. Wenn Sie ein Kind nehmen, das noch nie eine Giraffe und noch nie ein Zebra gesehen hat, in den Zoo führen und sagen, das ist eine Giraffe und hier ist ein Zebra. Und dann gehen Sie weiter und kommen wieder zurück. Wahrscheinlich kann das Kind schon jetzt Zebras von Giraffen unterscheiden. Vielleicht braucht es noch ein Beispiel. Aber das ist völlig anders. Also die Struktur, die da dahinter ist, ist eine andere als statistische Korrelationen zu berechnen, wo man halt immer sehr, sehr viel Daten braucht, um das zu machen. Das geht bei Menschen anders. Und der allgemeine Punkt ist, menschliche Intelligenz ist qualitativ ganz anders als die tiefe neuronalen Netzwerke, was statistische Maschinen sind.
Der große Unterschied, wie würden Sie den beschreiben, dass dieses Intuitive, dieses Plötzliche, dieses sofort Ersichtliche?
Intuition, also einmal, die Art von Lernen ist verschieden. Mhm. Ein Kind kann sofort das sehen, ja, das kann halt eine Maschine nicht. Dann ist es so, wenn man über Sprache geht, wir wissen, dass ein Wort auf einen Gegenstand in der Welt draußen sich bezieht. die KI operiert anders. Die stellt Zusammenhänge zwischen Wörtern. Das ist was anderes. Oder ich habe mal ChatGPT vor einigen Monaten getestet und habe ihr eine Frage gestellt in Deutsch über einen Sachverhalt, der in Deutschland kaum bekannt ist, nämlich wie viele Exemplare gibt es heute noch von der ersten deutschen Briefmarke, die einen bestimmten Stempel haben? Weiß niemand, aber 5 bis 10 oder sowas. Ja. Und es hat nach einigem Nachdenken ganz konkret solche gefunden und gelistet. Ja. Das ist ziemlich gut. Dann habe ich die gleiche Frage in Englisch gestellt. Gleiche Frage in Englisch. Jetzt sucht die KI im englischen Wortbereich und hat so gut wie nichts gefunden. Ein Mensch denkt halt anders. Wenn Sie mich die gleiche Frage jetzt in Englisch stellen, dann weiß ich natürlich das auch, was ich in Deutsch weiß.
Das heißt, die KI ist eigentlich unser Expertenwissen. Kann man das so sagen?
Also die klassische KI, ja, aber die tiefen neuronalen Netzwerke sind, die haben kein Wissen in dem Sinne von unserem Wissen. Wir sollten die Begriffe gar nicht anwenden, auch nicht Intelligenz. Das ist Machine Learning und die analysieren Korrelation. Da werden noch ein paar andere Dinge mit eingebaut, damit es gut geht. Und das geht erstaunlich gut. Aber es hat mit menschlicher Intelligenz herzlich wenig zu tun. Genau wie ein Oktopus-Intelligenz. Ja, offensichtlich sehr groß ist, aber mit menschlicher Intelligenz wenig zu tun haben. Ein Oktopus kann mit allen 8 Armen verschiedene Dinge tun. Versuchen Sie das mal. Nur mit Ihren beiden.
Herr Gigerenzer, dann muss ich Sie jetzt bitten, sich ganz weit aus dem Fenster zu lernen, mit all Ihrer menschlichen Intelligenz, Ihrer Expertise und mit Ihrem Halbwissen. Wer wird Fußballweltmeister 2026?
Ich habe jetzt zwar den Deutschen Fußballbund beraten und die Vertreter des Deutschen Fußballbundes waren immer wieder bei unseren Sommerinstituts. Bin auch heute noch in Verbindung. Aber da geht es halt um Dinge, wie geht man mit Intuition um? Soll man auf große Daten vertrauen? Das ist ja im Moment wieder der Druck der Industrie, dass man versucht, jeden zu überzeugen, dass man Big-Data-Maschinen verwenden sollte. Und das sind die wirklichen Gefahren, dass wir aufhören zu denken. Also es gibt enorm viel AI-Hype und es gibt mehr, als wir realisieren. Darüber sollte man die wenigen Probleme, wo AI wirklich hilft, nicht runterreden, sondern das muss man benutzen. Aber in vielen Bereichen, da ist es einfach Marketing-Hype.
Da liegt das zukünftige Geld begraben, Herr Gigerenzer.
Um das Geld mache ich mir weniger Sorgen. Es kann sein, dass eine Riesenblase platzt. Kann sein, nicht sein. Ja. Sondern ich mache mir mehr Sorgen um den Menschen. Dass der Mensch seine Autonomie, seine Souveränität und seine Risikobereitschaft behält.
Dann entlassen wir unsere Zuhörer jetzt ins Offene, ohne Wissen, wer die Weltmeisterschaft gewinnen wird in Amerika, Mexiko und Kanada.
Im Nachhinein wissen wir es natürlich.
Ich habe es immer schon gewusst. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Gigerenzer.
Es war meine Freude.
Das war die Sendung Persönlich. Die Fragen stellte Markus Pfahlefeld. Versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag www.kontrafunk.radio.